Jörd.
Anfang Januar 2009 in New York City. Airbed and Breakfast Gründer Brian Chesky und Joe Jebbia laufen durch den Hausflur eines Wohngebäudes in Brooklyn. Chesky trägt einen kleinen Reiserucksack auf dem Rücken, Jebbia hat einen Weekender geschultert. Chesky zieht sein Smartphone aus der Jackentasche und schaut auf das Display. Apartment 3B. Ah, hier müsste es sein. Chesky und Jebbia bleiben vor einer der Wohnungstüren stehen und klopfen. Eine junge Frau öffnet ihnen. Zwischen ihren Beinen drückt sich ein Hund in den Flur und wuselt um die Beine der beiden Co-Gründer.
Nala, Nala, komm zurück. Komm. Ihr Fein. Sitz. Sorry, sie ist erst ein paar Monate alt.
Alles gut, sie ist sehr süß. Hallo erstmal, ich bin Brian und das ist Joe. Wir sind die Gründer von Airbed & Breakfast.
Hi, schön euch kennenzulernen. Es ist mir eine Ehre, euch bei mir willkommen zu heißen. Kommt rein. Eure Mäntel könnt ihr da ablegen. Schuhe bitte ausziehen. Tja, und ansonsten willkommen in meinem bescheidenen Heim.
Chesky und Jebbia blicken sich im Apartment um. An den unverputzten Backsteinwänden hängen Kunstdrucke. Neben einem alten Ledersofa steht ein überquellendes Bücherregal, dazwischen recken sich große Zimmerpflanzen in die Luft. Auf dem Boden im Wohnzimmerbereich liegen schon zwei Luftmatratzen bereit. Wow, was für ein schönes Apartment. Allerdings.
Danke, ich habe versucht, es so gemütlich wie möglich zu machen. Es ist zwar nicht besonders groß, aber ich fühle mich sehr wohl. Möchtet ihr eine Tasse Tee?
Gerne.
Jupp.
Die Wohnung sieht viel schöner aus als auf den Fotos. Da wirkte sie viel dunkler. Und auch die coolen Vintage-Möbel sind nicht so gut zur Geltung gekommen.
Das ist mir auch schon aufgefallen. Aber ich habe es einfach nicht hinbekommen, bessere Fotos zu machen.
Das scheint ein häufiges Problem zu sein. Joe und ich haben in den letzten Wochen einige Hosts in New York besucht und die hatten alle das gleiche Problem. Die Wohnungen selbst sehen toll aus, aber auf den Fotos kommt das selten rüber. Deswegen haben wir angefangen, professionelle Fotos mit einer guten Kamera zu machen.
Oh, cool.
Ja, wir haben uns gedacht, um Airbed and Breakfast besser zu machen, gehen wir direkt zu den Leuten, die den Kern der Plattform ausmachen. Den Hosts. Ich habe die Kamera auch dabei. Wenn du möchtest, kann ich gleich ein paar Fotos machen.
Also, wenn du das schon so anbietest, dann natürlich gerne.
Okay, ich hole schnell die Kamera.
Ich war mir wegen der Fotos auch unsicher, wie viel ich pro Nacht für die Übernachtung nehmen soll.
Wie teuer ist denn deine Unterkunft jetzt?
$50 die Nacht.
Also ich finde, $80 oder $90 wären angemessener.
Oh, echt?
Ja, total. Aber das ist auch etwas, was häufig vorkommt. Viele unterschätzen den Wert ihrer Wohnung. Also ich wäre soweit. Sollen wir anfangen?
Gerne.
Gut, ich dachte, ich mache erst mal ein paar Aufnahmen hier vom Wohnbereich und dann von der Küche und dem Badezimmer. Von hier wäre, glaube ich, eine gute Perspektive. Cheskys und Jebbias Besuch bei der Gastgeberin ist Teil einer ausgefuchsten Marketingstrategie. New York ist Airbed and Breakfasts kundenstärkster Markt. Um die Angebote zu verbessern, übernachten die beiden Gründer jedes Wochenende bei New Yorker Hosts. Dabei machen Chesky und Jebbia nicht nur Fotos von den Apartments. Sie klingeln sich durch ganze New Yorker Wohnblocks, um die Bewohnerinnen und Bewohner davon zu überzeugen, ihre Wohnung auf Airbed and Breakfast anzubieten. Und die Strategie scheint zu funktionieren. Aber das Gründertrio steht immer noch unter enormem Druck. In 3 Monaten müssen sie ihr Unternehmen auf dem Demo Day vorstellen. Bis dahin muss es rahmenprofitabel sein. Ein Y-Combinator-Begriff, der ein Unternehmen beschreibt, das seine Gründer gerade so mit Instant-Rahmen ernährt. Im Fall von Airbed and Breakfast bedeutet das einen wöchentlichen Gewinn von $1,000. Die 3 Gründer geben alles, um diesen Status zu erreichen. Dabei werden sie eine Entscheidung treffen, die dem Unternehmen erst zu enormem Erfolg verhelfen, aber gleichzeitig ihren größten Gegner auf den Plan rufen wird. Ich bin Marc Ben Puch und das ist Imperium, Die Airbnb-Story von Studio J. In der letzten Folge haben Chesky, Jebja und Bletscharczyk aus drei Luftmatratzen eine US-weite Plattform für Unterkünfte gemacht. Obwohl ihre Idee keinen Anklang bei Investorinnen und Investoren gefunden hat, haben die drei nicht aufgegeben. Stattdessen haben sie ihr Start-up mit innovativ gebrandeten Müsli-Sorten finanziert. Und sie haben es geschafft, sich einen Platz im Y-Combinator-Programm zu sichern, einem der bekanntesten Gründerzentren der USA. In dieser Folge startet Airbed & Breakfast die globale Expansion. Dafür suchen seine Gründer monatelang nach den richtigen Mitarbeitenden und entwickeln eine strenge Unternehmenskultur. Um bekannt zu werden, nutzen sie auch rechtlich fragwürdige Methoden. Und eine Erweiterung ihres Angebots weckt einen schlafenden Riesen. Aber das bleibt nicht die einzige Bedrohung. Denn schon bald wird Airbed & Breakfasts Erfolg auch einen Nachahmer auf den Plan rufen, der dem Unternehmen den Weg zur globalen Expansion für immer verbauen könnte. Das ist Folge 2 von 4. Baumhäuser und Behörden.
Herein!
Februar 2009. In der Y-Combinator-Zentrale in Mountain View, Kalifornien. Chesky und Jebja betreten Paul Grahams Büro. Einmal die Woche sind sie mit dem CEO von Y-Combinator zur Sprechstunde verabredet.
Hallo Jungs, wie geht's euch? Setzt euch. Also erzählt mal, wie war's in New York?
Hervorragend. Es haben sich schon über 600 neue Gastgeberinnen und Gastgeber angemeldet. Und seit wir professionelle Fotos von den Wohnungen machen, sind die Buchungen um 40% gestiegen. Wir haben unser Guerilla-Marketing übrigens auch auf Washington D.C. erweitert, um die dortige Nachfrage anlässlich der Vereidigung von Obama zu bedienen. Und wir konnten auch dort ein paar hundert neue Hosts gewinnen. Hier, ich habe die wöchentlichen Umsätze mal ausgedruckt.
Beeindruckend.
Ja,
aber?
Naja, in ein paar Wochen wollen wir rahmenprofitabel sein.
Wir sind auf einem guten Weg, aber noch lange nicht am Ziel.
Wir brauchen noch viel mehr Kundinnen und Kunden.
Brian, ich schätze deinen Ehrgeiz, aber diesbezüglich mache ich mir keine Sorgen. Sonst hätte ich euch nicht in dieses Programm aufgenommen. Wie viele User ihr habt, ist gar nicht so wichtig. Ein überzeugter User ist besser als 100 Halbüberzeugte. Genau deswegen habe ich euch nach New York geschickt. Ich glaube, ihr müsst viel mehr am Produkt arbeiten.
Chesky zieht sein Notizbuch hervor, schlägt es auf und sieht Graham gespannt an.
Okay. Was schlägst du vor?
Ihr habt jetzt mit einigen Nutzerinnen und Nutzern gesprochen. Was habt ihr aus diesen Gesprächen mitgenommen? Was wünschen sich die Menschen von Airbed & Breakfast?
Wir hatten jetzt schon mehrfach den Fall, dass jemand während seines Urlaubs seine gesamte Wohnung vermieten wollte. Aber das widerspricht total unserer Idee. Gerade der persönliche Kontakt zwischen Gast und Host ist uns ja so wichtig. Airbed & Breakfast will dem unpersönlichen Reisen doch etwas entgegensetzen.
Okay, gut. Aber in einer Wohnung zu übernachten, in der sonst ein echter Mensch wohnt, ist doch viel persönlicher als jedes Hotelzimmer. Und solange der Besitzer weg ist, würde die Wohnung doch so oder so leer stehen, oder?
So wie ich das sehe, liegt in der Idee großes Potenzial. Ich denke, ihr solltet euch eurer Kundschaft anpassen. Hier bei Y Combinator ist unser Motto, make something people want.
Wenn die Leute ihre gesamte Wohnung vermieten wollen, dann sollten wir ihnen die Möglichkeit dazu geben.
Okay, aber was wird dann aus der Frühstückspflicht? Wenn kein Host da ist, kann doch auch niemand Frühstück machen. Und was ist mit den Luftmatratzen? Bisher haben wir nur Angebote zugelassen, bei denen die Gäste auf Luftmatratzen schlafen.
Brian, ich glaube, Paul hat recht. Diese ganzen Regeln bringen uns nicht weiter, sie begrenzen uns nur. Die Frühstückspflicht sollten wir abschaffen, das habe ich schon länger gedacht. Und warum sollten Gäste nur auf Luftmatratzen schlafen dürfen, wenn es auch ein Bett gibt? Das macht einfach keinen Sinn.
Okay, ihr habt ja recht. Diese Regeln sind inzwischen vielleicht wirklich ein bisschen schwachsinnig. Aber ich finde, sie sind auch Teil unserer Marke. Ich meine, Luftmatratzen und Frühstück. Diese Begriffe stecken wortwörtlich in unserem Firmennamen.
Graham lehnt sich in seinen Sessel zurück und legt die Stirn in Falten.
Vielleicht ist es an der Zeit, sich weiterzuentwickeln. Da könnte ein neuer Name auch nicht schaden. Ich finde Airbed & Breakfast sowieso etwas zu sperrig.
Du meinst, wir sollten uns einen komplett neuen Namen ausdenken?
Nein, ich meinte eher, dass ihr den Namen irgendwie kürzen könntet.
Eine Abkürzung von Air Bed and Breakfast. So etwas wie Airbnb? Das wäre knapp, eingängig und löst weder Assoziationen von Luftmatratzen noch von verpflichtendem Frühstück aus. Was denkst du, Brian?
Airbnb. Ich glaube, das gefällt mir.
Aus Airbed and Breakfast wird Airbnb. Und mit dem neuen Namen erweitern die Gründer auch das Konzept auf ganze Unterkünfte. Durch diese Veränderung steigen die Buchungszahlen auf 20 pro Tag. 10.000 Menschen nutzen die Plattform inzwischen. Der größte Markt sind dabei immer noch die USA. Aber Stück für Stück tauchen auch die ersten Inserate in anderen Ländern auf. Kurz vor dem Demo-Day im März ist es soweit. Airbnbs Wochengewinn übersteigt die 1.000-Dollar-Grenze. Das Startup ist offiziell rahmenprofitabel. Bereits kurze Zeit später machen die Gründer ihren ersten Deal mit einem Investor. Greg McAdoo von Sequoia Capital investiert knapp 600.000 US-Dollar in das Startup. Darauf folgen weitere 30.000 von einem anderen Risikokapitalgeber. Damit steigt Airbnbs Marktwert auf 2,4 Millionen US-Dollar. Und Chesky, Jebja und Blecharczyk können sich zum ersten Mal ein Monatsgehalt auszahlen. Im Sommer 2009 sind Airbnbs Buchungen mittlerweile auf 70 am Tag gestiegen. Außerdem tauchen immer mehr ungewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten auf der Seite auf. Von Baumhäusern über Tippis bis hin zu Leuchttürmen. Und schon bald erhält Airbnb den inoffiziellen Status des Anbieters für ungewöhnliche Ferienwohnungen. Aber die dadurch steigende Nachfrage muss auch bedient werden. Und das Gründertrio ist zunehmend überfordert. Es ist an der Zeit, die ersten Mitarbeitenden einzustellen. Doch das scheint den drei Gründern schwerer zu fallen als gedacht. August 2009 in San Francisco. Chesky und Blecharczyk sitzen in einer belebten Bar im Stadtzentrum. Ihnen gegenüber sitzt ein junger Mann mit braunen Locken und einer rahmenlosen Brille. Es ist Nick Grandy. Grandy ist Softwareentwickler und kurz davor, Airbnbs erster Mitarbeiter zu werden. Aber zuerst muss er noch einen letzten Test bestehen. Jebja bahnt sich einen Weg durch die volle Bar, 4 randvolle Biergläser in der Hand.
Hier kommt der Kraftstoff.
Cheers.
Cheers. Cheers.
Also Nick, du hast ja jetzt schon unsere ersten Bewerbungsrunden durchlaufen. Kennenlerntreffen, Einzelgespräche mit jedem von uns und eine kleine Programmieraufgabe.
Blecharczyk prostet Grandy zu. Deine Web-App war äußerst überzeugend. In so kurzer Zeit hast du ein wirklich gutes Produkt auf die Beine gestellt. Da fehlt nicht viel und sie ist bereit, gelauncht zu werden.
Danke, das freut mich zu hören. Inhaltlich stimmt alles. Das haben wir in den Gesprächen mit dir schon festgestellt. Du bringst alle Skills mit, die ein Softwareentwickler braucht. Meine einzige Frage bleibt, wie sehr brennst du für Airbnb?
Naja, immerhin so sehr, dass ich inzwischen mehr Zeit mit eurem Bewerbungsprozess verbracht habe, als mit meinem letzten Job.
Okay, ich geb's zu. Unser Bewerbungsprozess ist intensiver als bei anderen Startups. Aber wir wollen einfach sicher gehen, dass wir die richtigen Leute einstellen. In den letzten Monaten haben Joe, Nate und ich mehrere Firmenzentralen besucht, um uns verschiedene Unternehmenskulturen anzuschauen. Starbucks, Apple, Nike. Alle diese Unternehmen haben Mitarbeitende, die für die Mission des Unternehmens brennen. Meine Frage ist also, wenn du morgen die Diagnose für eine unheilbare Krankheit bekommen würdest und man würde dir sagen, du hättest nur noch ein Jahr zu leben, würdest du die Stelle bei Airbnb annehmen?
Oh, wow.
Brian, was soll das denn jetzt?
Nick, nimm Brian nicht ernst. Er ist manchmal ein bisschen melodramatisch.
Nein, ich kann die Frage ruhig beantworten. Für Airbnb zu arbeiten, ist mein Traum. Ich glaube an das Produkt, ich glaube daran, dass Menschen Airbnb brauchen und ich will dabei helfen, dass Airbnb die Welt erobert. Ich finde es extrem beeindruckend, was ihr in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt habt und ich will unbedingt mit euch zusammenarbeiten. Also, ja, auch wenn ich nur noch ein Jahr leben würde, würde ich diesen Job annehmen.
Die drei Gründer tauschen ein paar Blicke. Dann stellt Chesky sein Bierglas ab und wendet sich an Grandy.
Nick, ich glaube, du bist der, den wir die ganzen letzten Monate gesucht haben.
Wirklich? Oh mein Gott, wow! Ich freue mich riesig. Auf Airbnbs Zukunft.
Auf Airbnbs Zukunft.
Nach monatelanger Suche stellen die Airbnb-Gründer ihren ersten Softwareentwickler ein. In den Monaten darauf folgen weitere Mitarbeitende, darunter auch die ersten im Kundendienst. Dabei ist es besonders Chesky wichtig, eine familiäre und persönliche Unternehmenskultur zu pflegen. Denn Airbnbs Belegschaft arbeitet Tag und Nacht zusammen. Die neuen Angestellten steigern Airbnbs Leistungsfähigkeit und verstärken das Wachstum. Ende 2009 wird durchschnittlich alle 5 Minuten eine Unterkunft auf Airbnb gebucht. Das Unternehmen ist bereits in 100 Ländern und 1700 Städten vertreten und dabei, sich zu einem globalen Imperium zu entwickeln. Aber bald wird eine Entwicklung ins Rollen geraten, die Airbnb schwer treffen wird. Und Airbnbs womöglich wichtigster Markt könnte sich langsam aber sicher in ein Schlachtfeld verwandeln. Dezember 2009 in New York City. Ein Pärchen geht durch den Hausflur auf seine Wohnung zu. Die Arme der beiden Frauen sind beladen mit Geschenken und Weihnachtseinkäufen für die nahenden Feiertage. Aber bevor sie die Tür zu ihrer Wohnung öffnen können, fällt ihr Blick auf einen Zettel, der daran klebt.
Was ist das denn? Zeig mal her.
Die Frau überfliegt den Zettel, ihr Gesicht verfinstert sich. Dann sieht sie ihre Partnerin entsetzt an.
Das ist ein Räumungsbescheid. Unser Vermieter will uns rausschmeißen. Was? Das kann doch nicht sein Ernst sein. Doch. Hier steht, wir müssen die Wohnung bis Ende des Monats räumen. Im Dezember? Wie sollen wir in so kurzer Zeit eine andere Wohnung finden? Vor allem jetzt mit dem ganzen Weihnachtsstress und Silvester und... Ich rufe da sofort an. Lass uns erstmal reingehen.
Guten Tag.
Hi, hier sind die Mieterinnen aus Apartment 4D. Wir sind gerade eben nach Hause gekommen und haben einen Räumungsbescheid an unserer Tür gefunden. Es muss sich da um ein Missverständnis handeln. Wir haben die Miete immer pünktlich überwiesen und auch sonst gegen keine der Hausregeln verstoßen.
Leider handelt es sich nicht um ein Missverständnis.
Aber wir haben doch nichts falsch gemacht.
Tut mir leid, aber ich benötige die Wohnung zur eigenen Nutzung.
Zur eigenen Nutzung? Aber Sie haben doch bereits...
Die Details meines Privatlebens haben Sie nicht zu interessieren.
Okay, aber...
Es bleibt dabei. Bis Ende des Monats muss die Wohnung geräumt sein. Schönen Abend noch.
Völlig verblüfft lässt die Frau ihr Handy sinken.
Und? Wir müssen raus. Er sagt, er braucht die Wohnung selbst. Ha, dass ich nicht lache. So ein Quatsch. Der hat doch eine riesige Penthouse-Wohnung in Manhattan. Was will er da mit einer heruntergekommenen Wohnung in Queens? Du sag mal, wurde den Nachbarn unter uns nicht auch von einem auf den anderen Tag gekündigt? Ja, und seitdem gehen da jede Woche andere Leute ein und aus, machen Lärm und rumpeln mit ihren Koffern durchs Treppenhaus. Weißt du, was ich denke? Unser Vermieter hat die rausgeschmissen, um aus der Wohnung ein Airbnb zu machen. Und weil er gemerkt hat, wie lukrativ das ist, hat er sich dazu entschieden, das Gleiche jetzt mit uns zu machen. Oh mein Gott, du hast recht. Aber damit können wir ihn doch nicht durchkommen lassen. Nein, das werden wir uns nicht gefallen lassen. Da hat er sich mit den Falschen angelegt.
New York City kämpft seit Jahren mit steigenden Mieten. Anfang 2010 zählt die Welthauptstadt ca. 1000 Airbnb-Inserate. Das ist weniger als 1% des New Yorker Wohnungsmarkts. Aber die Airbnb-Dichte steigt rasant. Und damit wächst auch Airbnbs Einfluss auf den Wohnungsmarkt. Die Kündigung des Pärchens ist erst der Anfang einer Entwicklung, die in den nächsten Jahren ganze Städte gegen Airbnb aufbringen wird. Denn Wohnungseigentümerinnen und Eigentümer beginnen Airbnb als Möglichkeit wahrzunehmen, ihre Apartments gewinnbringend zu vermieten. Und die Gesetzeslage ist in vielen Städten noch nicht an das neue Start-up angepasst. Die Konsequenzen für den Wohnungsmarkt könnten verheerend sein. Denn für die Lokalbevölkerung ist es bereits vielerorts nahezu unmöglich, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Ein Aussterben der Innenstädte wäre die Folge. Eine Entwicklung, die für Airbnb zur großen Gefahr werden könnte. Denn schon bald werden die Menschen sich gegen das Unternehmen zusammenschließen. Und somit wird auch die Lokalpolitik unter Handlungsdruck geraten. Die Vermietung ganzer Wohnungen auf Airbnb hat die Nachfrage nach dem Start-up enorm steigen lassen. Aber jetzt droht dieses Erfolgsrezept dem Unternehmen zum Verhängnis zu werden. Februar 2010 in San Francisco. Chesky sitzt an seinem Schreibtisch im Büro in der Rouge Street. Die Wohnung hat sich langsam aber sicher zu Airbnbs offiziellem Firmensitz entwickelt. Cheskys Schlafzimmer ist jetzt ein Besprechungsraum, weswegen der CEO ausschließlich in Airbnbs übernachtet. In der Mitte des ehemaligen Wohnzimmers haben die Gründer ein paar Tische zusammengeschoben und eine große Weltkarte an die Wand gehängt. Chesky lehnt sich in seinem Bürostuhl zurück.
Hi, Brian Chesky am Apparat.
Hi Brian, ich bin eine Gastgeberin bei Airbnb. Mir gehören ein paar Unterkünfte in New York. Ich rufe an, weil ich gehört habe, dass ich hier die Gesetzeslage ändern soll und wollte euch fragen, was ihr darüber wisst.
Um welches Gesetz geht es genau?
Es geht um die Überarbeitung des Mehrfamilienhausgesetzes. Ich bin Architektin, deswegen erfahre ich ziemlich früh, wenn Bauvorschriften oder das Mietgesetz geändert werden. Der neue Gesetzesvorschlag sieht vor, dass die Vermietung ganzer Wohnungen in Abwesenheit des Besitzers als illegal eingestuft wird, solange diese für weniger als 30 Tage andauert.
Was?
Erschrocken schauen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Chef an. Energisch winkt Chesky Jabia zu sich und schaltet das Telefon auf Lautsprecher.
Ja, das würde bedeuten, dass der Großteil aller Airbnbs in New York gegen das Gesetz verstoßen würde. Die Regierung will damit angeblich gegen die Verknappung des Wohnraums vorgehen.
Aber Airbnb nimmt doch niemandem die Wohnung weg. Wir unterstützen die Menschen. Wir geben ihnen eine Möglichkeit, sich etwas dazu zu verdienen.
Naja, mir sind tatsächlich einige Fälle bekannt, in denen Menschen aus ihren Wohnungen vertrieben werden, damit diese auf Airbnb teuer vermietet werden können.
Okay, danke für den Hinweis. Ich werde mich sofort mit meinen Kollegen beraten. Haben Sie keine Sorge, wir werden sofort dagegen vorgehen. Sie werden mit Sicherheit weiter eine Airbnb-Gastgeberin bleiben können.
Danke, Brian, aber ich werde wohl vorerst meine Anzeigen von der Plattform nehmen. Verstöße sollen mit mehreren $1,000 bestraft werden. Und das kann ich mir einfach nicht leisten.
Das verstehe ich. Ich werde Sie informieren, sobald ich mehr weiß. Ich bin sicher, wir werden eine Lösung finden.
Dankeschön. Einen schönen Tag noch.
Chesky sieht seinen Co-Gründer ernst an.
Das ist eine Katastrophe. Wenn dieses Gesetz verabschiedet wird, könnten wir tausende Gastgeberinnen und Gastgeber verlieren. New York ist unser wichtigster Markt.
Ja. Und wer weiß, welche Städte folgen könnten.
Oh, verdammt. Okay. Wie reagieren wir? Wir müssen das lösen. Zuallererst sollten wir die Community warnen. Wir könnten sie dazu aufrufen, gegen mögliche Gesetze zu demonstrieren.
Ich glaube, wir sollten erstmal abwarten und einen kühlen Kopf bewahren, Brian. Mal sehen, ob dieses Gesetz überhaupt verabschiedet wird.
Die Änderung des sogenannten Multiple Dwelling Laws ist ein schwerer Schlag für Airbnb. Und sie ist erst der Anfang. Denn aus der kleinen Gesetzesänderung wird sich schon bald ein Rechtsstreit entwickeln, der das Unternehmen über Jahre begleiten wird. Dabei wird New York nicht die einzige Stadt bleiben, die rechtlich gegen das Unternehmen vorgeht. Während die Airbnb-Gründer sich auf gesetzliche Schwierigkeiten vorbereiten, steigen die Buchungen stetig an. Airbnbs Kundschaft sind reisende Menschen. Dadurch profitiert Airbnb von einem globalen Netzwerkeffekt. Im Sommer 2010 kann Airbnb bereits jede Minute eine neue Buchung verzeichnen. Trotzdem gilt das Unternehmen noch immer als Geheimtipp unter Reisenden mit begrenztem Budget. Viele nutzen statt Airbnb immer noch Craigslist zur Suche nach Unterkünften bei privaten Gastgebern. Craigslist ist eine Website für Kleinanzeigen, die schon seit 1995 existiert. Sie ist ähnlich aufgebaut wie die Anzeigensparte einer Tageszeitung. Airbnb verliert einen Großteil seiner potenziellen Kundschaft an diesen Konkurrenten. Aber schon bald wird den drei Gründern eine geniale Idee kommen, die die Konkurrenz alt aussehen lassen wird. Juni 2010 in San Francisco. Es ist Anfang der Semesterferien. Drei Studierende sitzen auf ihrer mit Blumen bepflanzten Dachterrasse. Auf dem Tisch stehen eine Karaffe mit Zitronenlimonade und drei Laptops. Die drei haben sich getroffen, um ihren gemeinsamen Sommerurlaub zu planen.
Okay, dann lasst uns mal anfangen. Wir sind ja schon ziemlich spät dran mit Buchen. Wo wollen wir überhaupt hin?
Wir könnten einen Campingtrip in einen Nationalpark machen.
Ah, Camping. Da habe ich irgendwie nicht so einen Bock drauf.
Na gut, dann schlag was Besseres vor.
Also, ich wäre für einen Strandurlaub. Nicht zu weit weg, sodass wir mit dem Auto schnell hinkommen. Santa Cruz zum Beispiel. Da könnten wir den ganzen Tag in der Sonne liegen, schwimmen gehen, Bier trinken und auf Strandpartys gehen.
Das klingt auch gut.
Na dann, lasst uns doch mal nach einem günstigen Hotel schauen.
Wow, wer hätte gedacht, dass Hotels so teuer sein können?
Okay, also ich glaube, Hotel können wir vergessen. Ich schau mal auf Craigslist, ob jemand zufällig seine Wohnung vermietet. Okay, das sieht doch schon mal besser aus. Hier, guck mal. Eine Wohnung in Strandnähe.
Fancy.
Aber warte. Irgendwie kann ich das hier gar nicht buchen. Da steht, ich muss die Unterkunft auf einer Website namens Airbnb buchen. Warte mal kurz. Ja. Hier kann ich das Haus buchen. Seltsam. Bei mir ist das auch bei fast allen Anzeigen so. Immer wird dieses Airbnb verlinkt. Hier ist eine Wohnung im Stadtzentrum. Ja. Und wieder ein Buchungslink zu Airbnb. Das sieht auch immer gleich aus. Als wären die Anzeigen automatisch erstellt worden.
Also, ich habe gerade mal geguckt. Dieses Airbnb hat eine ganz vernünftige Seite. Hier sind richtig schöne Unterkünfte. Und die Seite sieht auch viel cooler aus als Craigslist.
Stimmt. Dann lass uns doch einfach da nach einer Unterkunft suchen. Guck mal. Hier ein Bungalow direkt an der Strandpromenade. Zwei Schlafzimmer, WLAN. Und der Preis stimmt auch.
Uhuhu.
Die drei Studis buchen ihre Unterkunft auf Airbnb. Was sie nicht wissen, die Verlinkungen von Airbnb auf Craigslist sind kein Zufall. Sie sind Teil eines Plans, der Airbnb innerhalb kürzester Zeit zu enormer Bekanntheit verhilft. Airbnbs Chefprogrammierer Bletchartzik hat eine Anwendung programmiert, die es den Hosts ermöglicht, ihr Inserat automatisch auch auf Craigslist zu veröffentlichen. Craigslist Zustimmung haben die Airbnb-Gründer dabei allerdings nicht eingeholt. Die Anwendung verstößt gegen Craigslists Richtlinien. Aber bevor die Plattform Wind von der Sache bekommt, sind Airbnbs Buchungen bereits massiv angestiegen. Im November knackt das Unternehmen die 700.000. Buchung seit seiner Gründung. Die steigende Aufmerksamkeit für das Startup lockt auch einen weiteren Investor an. Greylock Partners investiert 7,2 Millionen US-Dollar in Airbnb. Das sind heute etwa 9 Millionen Euro. Außerdem zieht Airbnb in seinen ersten richtigen Firmensitz in der 10th Street in San Francisco ein. Von dort aus arbeiten die rund 30 Angestellten fleißig an Airbnbs erster App und einem Instant Book Feature, einer Sofortbuchungsfunktion, die das Buchen eines Airbnbs noch einfacher macht. Beides launcht das Startup im November 2010. Dadurch wird das Wachstum der Plattform ein weiteres Mal befeuert. Und im Januar 2011, gut drei Jahre nach seiner Gründung, feiert das Startup 1 Million Buchungen. Aber Airbnbs explosionsartiges Wachstum ist auch auf eine zu dieser Zeit neue technische Entwicklung zurückzuführen. Denn Chefprogrammierer Bletchartzik nutzt anstelle teurer Server den Cloud-Computing-Dienst von Amazon Web Services. Dadurch kann er Airbnbs Rechenarbeit auslagern und die Server der Nachfrage schnell anpassen. Trotzdem befindet sich die Website aufgrund der Nachfrage jeden zweiten Tag kurz vor dem Absturz. Aber das ist Airbnbs kleinstes Problem. Bislang hat Airbnb einen größtenteils konkurrenzfreien Markt erschlossen. Aber der Erfolg des Startups hat die Aufmerksamkeit einiger fleißiger Nachahmer auf sich gezogen. Darunter befindet sich ein Konkurrent, der noch viel schneller expandiert als sein Vorbild. Und schon bald läuft Airbnb Gefahr, einen der weltweit wichtigsten Märkte an seinen fiesen Klon zu verlieren.
Thank you.
April 2011 in San Francisco. Im Airbnb-Firmensitz in der 10th Street. Chesky, Jebja und Bacharczyk sitzen mit Airbnbs wichtigsten Angestellten und Beratern um einen großen Tisch in einem Konferenzraum. Chesky wirft einen ernsten Blick in die Runde.
Ich glaube, wir alle wissen, warum ich die heutige Krisensitzung zusammengerufen habe. Vor wenigen Wochen habe ich den Anruf eines Hosts erhalten. Er hat mir mitgeteilt, dass ein Unternehmen namens Wimdu ihn kontaktiert hätte. Der Mitarbeiter dieses Unternehmens hätte ihn dazu bringen wollen, seine Anzeige auf Airbnb zu löschen und stattdessen auf Wimdu anzubieten.
Chesky drückt einen Knopf auf der Fernbedienung des Beamers und die Website von Wimdu erscheint auf der Leinwand.
Wimdu wurde vor ungefähr einem Monat von Mark, Oliver und Alexander Samwer in Berlin gegründet. In 4 Wochen haben sie es geschafft, 10.000 Angebote in Europa zu veröffentlichen. Außerdem ist ihre Website bereits in 15 Sprachen verfügbar.
Eine Mitarbeiterin schüttelt verärgert den Kopf.
Aber das ist doch einfach nur eine miese Kopie.
Eine Kopie ist es auf jeden Fall. Nur leider ist sie gar nicht so mies. Wenn Wimdu weiter so schnell wächst, könnten sie zum Marktführer in Europa werden. Einem Markt, in den wir schon seit Monaten expandieren wollen. Ich habe das heutige Meeting einberufen, weil ich heute Morgen ein Angebot von Wimdu erhalten habe. Sie bieten uns ihr Unternehmen zum Kauf an.
Jebja schüttelt energisch den Kopf.
Also zuerst machen sie uns nach und kurze Zeit später liegt schon ein Kaufangebot auf dem Tisch?
Man hat mich bereits vor den Samwer-Brüdern gewarnt. Ihr Geschäftskonzept scheint es zu sein, erfolgreiche Startups nachzubauen, möglichst große Marktanteile zu gewinnen und ihre Replik dann teuer an das Original zu verkaufen.
Bletscharczyk beugt sich vor. Wie viel wollen die Samwers denn für Wimdu haben?
Ich kann hier keinen genauen Preis nennen, aber sagen wir es so. Sie fordern einen 8-stelligen Betrag.
Also, das ist doch Wahnsinn.
Ja, es ist ein hoher Preis, aber wir sollten ernsthaft über dieses Angebot nachdenken. Die Samwer-Brüder stecken auch hinter dem Sappos-Klon Zalando. Damit haben sie Sappos europäische Expansion verhindert. Das darf uns nicht passieren. Wimdu hat jetzt schon über 400 Angestellte. Das ist das Zehnfache unserer Belegschaft. Gegen so eine schiere Kraft anzukommen, wäre wahnsinnig schwierig.
Können wir nicht einfach so schnell wie möglich skalieren und Mitarbeiter in Europa einstellen?
Klar könnten wir das, aber das wäre extrem aufwendig. Du erinnerst dich doch noch, wie lange es gedauert hat, Nick einzustellen. Unser Bewerbungsprozess ist langwierig und zeitintensiv und das ist auch gut so. Aber bis wir genug Leute eingestellt haben, wird Wimdu Europa bereits dominieren. Stattdessen könnten wir einfach Wimdus existierende Infrastruktur übernehmen.
Einer der Berater beugt sich vor und faltet die Hände auf dem Tisch. Es ist der Y-Combinator-Gründer Paul Graham. Auch ihn hat Chesky zur Krisensitzung eingeladen.
Das ist ein interessanter Punkt, Brian. Ihr legt großen Wert darauf, die richtigen Leute einzustellen. Menschen, die für Airbnb und eure Mission brennen. Airbnb-Angestellte sind Missionare. Sie glauben an das, wofür sie arbeiten und wollen mit ihrer Arbeit die Welt verbessern. Windows-Angestellte dagegen sind Söldner. Sie kämpfen nicht aus eigener Überzeugung, sondern nur, weil sie ordentlich bezahlt werden. Ich glaube, ihr solltet euch gut überlegen, ob ihr diese Belegschaft übernehmen wollt.
Die Expansion in Europa ist ein Stresstest für Airbnb. Sie entscheidet darüber, ob das Startup auch außerhalb der USA funktioniert. Wenn Airbnb den europäischen Markt an Wimdu verliert, hätte das existenzielle Folgen. Europa ist das beliebteste Reiseziel der Welt. Der dortige Erfolg entscheidet über das zukünftige Bestehen des Unternehmens. Chesky, Jebja und Bacharczyk beschließen, ihre Community vor der aggressiven Abwerbestrategie des Konkurrenten zu warnen. Damit verlangsamen sie die Abwanderung ihrer europäischen Hosts. Aber das eigentliche Problem bleibt ungelöst. Airbnb muss sich entscheiden. Investiert es Millionen in eine Kopie und sichert sich so die Vorherrschaft in Europa? Oder riskiert es den offenen Kampf gegen den Klon und somit auch den Verlust des wichtigsten Markts der Tourismusbranche? Mai 2011 in Berlin-Kreuzberg. Oliver Samwer führt Chesky, Jebja und Bletscharczyk durch die Wimdu-Zentrale in einem ehemaligen Fabrikgebäude. Die drei Airbnb-Gründer folgen dem Konkurrenten durch dutzende Tischreihen mit hunderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Jabia legt Chesky im Gehen eine Hand auf die Schulter und beugt sich ans Ohr seines Co-Gründers.
Hast du die Bildschirme gesehen?
Links Airbnb und rechts Windu. Die machen nicht mal einen Hehl daraus. Cheskys Gesicht verfinstert sich. Samwa dreht sich mit einem breiten Lächeln zu seinen Gästen um.
Wie Sie sehen, waren wir alles andere als untätig.
Also, so wie ich das sehe, ist das Einzige, was Ihre Angestellten hier tun, Copy and Paste.
Nun ja, Ihr Amerikaner erfindet, aber meine Armee von Ameisen ist schnell und baut perfekte Nachbildungen. Windu ist schon jetzt 9-mal so groß wie Airbnb. Sie sollten sich gut überlegen, was Sie sagen.
Chesky wirft Jabia einen ernsten Blick zu.
Ich würde vorschlagen, Sie folgen mir jetzt in mein Büro. Dort können wir alles Weitere besprechen.
Einige Stunden später stehen die drei Gründer im U-Bahnhof und warten auf den Zug, der sie zurück zu ihrem Airbnb bringt. Jabia verschränkt lachend die Arme vor der Brust.
Und habt ihr den einen Mitarbeiter gesehen, der einfach die ganze Zeit Airbnb-Hosts angeschrieben hat?
Blatscharzig schüttelt belustigt den Kopf.
Ja, und den, der einfach nur die Bilder irgendwelcher Airbnb-Unterkünfte heruntergeladen hat, um sie dann auf Windu hochzuladen. Das ist so frech. Denken die ernsthaft, dass wir dafür knapp 100 Millionen hinblättern?
Joe, Nate. Ich glaube, wir sind uns einig, oder?
Ja, allerdings. Bevor wir diese unmotivierte Belegschaft übernehmen, riskieren wir die Expansion nach Europa lieber selbst. Die haben ja nicht mal einen Funken unserer Unternehmenskultur.
Sehe ich auch so. Was sagst du, Nate?
Ich bin da komplett bei euch. Eine Übernahme wäre völlig sinnlos. Windu hat einfach kein stabiles Fundament. Eine Sache ist mir aber doch aufgefallen. Ihre Strategie, überall in Europa Zweigstellen aufzubauen, finde ich ziemlich schlau. Damit können Sie individuell auf die regionalen Gegebenheiten reagieren. Das ist, glaube ich, etwas, das wir bei unserer Expansion nach Europa auch machen sollten.
Copy the copycat sozusagen.
Ja, ganz genau.
Im Juni 2011 eröffnet Airbnb einen Firmensitz in Hamburg und gibt damit den Startschuss zur Expansion ins europäische Ausland. Außerdem kauft das Startup Acoleo einen anderen kleinen Konkurrenten. Innerhalb von 3 Monaten baut Airbnb 10 weitere nationale Zweigstellen in Europa auf. Währenddessen muss Windu aufgrund fehlender Nachfrage 50 Angestellte entlassen. Der Kampf gegen den Klon ist vorerst gewonnen. Aber gerade als sich die Lage zu entspannen scheint, wird Airbnb von einer Katastrophe überrascht, die den Ruf des Unternehmens vom einen Tag auf den anderen für immer zerschmettern könnte. In der nächsten Folge nutzt Airbnb einen berühmten Zeichentrickfilm, um sich neu zu erfinden. Aber auch der Kampf gegen die Behörden geht in die zweite Runde. Und dann stürzt ein tragisches Ereignis das Unternehmen ins Chaos. Das Gründertrio muss sich der Frage stellen, was ihnen wichtiger ist. Finanzielle Stabilität oder die Sicherheit ihrer Nutzerinnen und Nutzer. Das war Folge 2 von 4 von Imperium, die Airbnb-Story von Studio J. Wenn du mehr über Airbnb erfahren willst, empfehlen wir dir die Airbnb-Story von Lee Gallagher, The Airbnb Way von Joseph Michelli oder die Sharing Economy von Brad Stone. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Marc Benpuch.
Und ich bin Aline Staskowiak.
Bela Neumann hat die Folge geschrieben. Für Studio J, Producerin Philippa Halder. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign hat Axinia Dorn gemacht. Gemischt von Fabian Klinkel.